Hey, schön euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Auch herzlich willkommen an alle, die online mit dabei sind. Schön, euch dabei zu haben. Richtig cool. Wir starten heute mit dem zweiten Teil unserer Predigtserie mit Zuversicht in die Zukunft. Und wenn du den ersten Teil verpasst hast, ich möchte dich ermutigen, der war großartig. Du kannst ihn nachhören online. Macher hat so eine großartige Grundlage gelegt, der wir heute und nächste Woche aufbauen werden und wollen. Und die Zukunft ist ja so ein Thema, das Menschen fasziniert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir würden gerne mehr darüber wissen. Beziehungsweise noch besser, sie in der Hand haben und uns darauf vorbereiten. Stell dir vor, du steckst heute in der Krise, aber du weißt, in 2 Monaten ist alles wieder easy. Das wäre cool, oder? Und es würde uns noch ein bisschen entspannen. So die Schmerzen hier hinten, Steißbein. Morgen sind sie wieder weg. Doch es ist nicht leider so. Es ist leider nicht so. Und es bleibt immer so eine gewisse Spannung. Und wir gehen entweder vom Guten oder vom Schlechten aus. Aber am Ende ist es doch so, keiner weiß, was kommt. Und wahrscheinlich würden wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, wenn wir jetzt das Mikrofon rumgehen lassen und die Frage stellen, wie stehst du der Zukunft gegenüber? Und natürlich spielt da unsere persönliche Gegenwart eine Rolle. Und das sind dann Themen wie Krieg und steigende Preise und Unsicherheiten und Nachrichten, die uns Angst machen. Und es gibt irgendwie gefühlt genügend Gründe, der Zukunft nicht besonders positiv gegenüberzustehen. Und es ist ja so, und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wir sind ja eine Kirche und da gehört es sich hin und wieder, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Und wenn man sich dann mit der Bibel beschäftigt und der Zukunft auch noch, dann kommt man nicht drum herum, irgendwann sich mit dem Buch der Offenbarung zu beschäftigen. Und das Buch der Offenbarung ist ja wie die Zukunft auch irgendwie besonders. Und man kann ja auch positiv oder negativ gegenüberstehen. Wer hat das Buch der Offenbarung schon mal gelesen? Und wer würde sagen, dass das Buch der Bibel ist, in dem er am wenigsten verstanden hat? Okay, das sind mehr Hände als die, die es gelesen haben, bei der ersten Frage. Aber ich erlebe, dass diese Einstellung zu diesem Buch so eine breite Palette hat. Lass mich damit bloß in Ruhe. Da verliere ich jeden Mut, jede Hoffnung, werde ich depressiv. Also wenn ich die Bibel lese, dann meide ich dieses Buch konsequent. Ich verstehe einfach gar nichts. Hinzu, ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Theorien, Auslegungen und irgendwann werde ich der Erste sein, der den Code knackt und wissen, wann Jesus wiederkommt. Und ja, das Buch der Offenbarung hat irgendwie Potenzial für alle 3 Ausprägungen, weil auch so viele seltsame Dinge drin vorkommen und vieles in Bildern erklärt wird. Ein Tier stieg aus dem Meer mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Das klingt wie ein schlechter Horrorfilm, stammt aber aus Offenbarung 13. Und das ist nur ein Auszug von all den Dingen, die in dem Buch der Offenbarung stecken und die nicht gleich im ersten Moment klar sind. Da gibt es Drachen und Bestien mit mehreren Köpfen und voller Augen, die Zahl 666 und alle anderen möglichen Zahlen und Symbole, die Rede von 12 Sternen, 10 Hörnern, 7 Köpfen, 6 Flügel, 4 Räucherpfannen, 2 Olivenbäumen und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht behaupten, dass ich all diese Bilder verstehe und wie sich das tatsächlich abspielen wird. Was mir geholfen hat, dieses Buch wurde vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben und damals gab es keine Raketen, Flugzeuge, Autos, keine Smartphones und noch nicht mal Wasserhähne oder Fenster oder. Und der Autor hat nun versucht, ein Bild von der Zukunft zu malen, von dem er gar keine Ahnung hat. Und versucht das in Worte zu beschreiben, was er sieht. Und zugleich erinnert mich auch an die Gleichnisse, die Jesus damals weitergegeben hat, in denen er auch viel mit Bildern gesprochen hat. Und sie anschließend auch den Jüngern erstmal erklären musste. Wobei das vielleicht eher Grundschule war und Offenbarung dann doch nochmal ein anderer Schnack. Und wahrscheinlich werden wir im Nachhinein denken, ach so war das gemeint, na klar, logisch. Vielleicht denkst du dir aber auch, warum braucht es die Offenbarung überhaupt? Hat irgendwie keinen Mehrwert für mich. Das Neue Testament, die Evangelien, die Briefe, Die sind doch super, die sind ausreichend. Wollen wir es nicht dabei belassen? Und irgendwie passt dieses Buch nicht in das gesamte Bild. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, euch so ein bisschen Geschmack zu machen für dieses Buch und es einzusortieren im Gesamtkontext der Bibel. Und zugleich möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, muss ich Angst haben vor dem, was kommt? Und das Buch der Offenbarung wurde etwa 95 nach Christus geschrieben. Von Johannes, dem letzten lebenden Jünger Jesu. Und zu dieser Zeit regierte ein Kaiser, der von allen angebetet werden wollte und als Gott verehrt werden wollte. Und da Johannes das nicht gemacht hatte, führte es dahin, dass er auf die Insel Patmos verbannt wurde und sich in einer Höhle befand, als ein Engel dem Johannes erschien und ihm die Vision dieser Offenbarung, der Offenbarung Jesus, überbrachte. Und manche teilen das Buch in zwei Teile. Kapitel 2 und 3 beinhaltet Briefe an 7 Gemeinden, die es damals wirklich gab in Kleinasien, wobei ich glaube, dass sie auch für uns heute noch relevant sind. Und die restlichen Kapitel, Kapitel 4 bis 22, richten sich an die weltweite Gemeinde, an uns. Und die Offenbarung beginnt mit Kapitel 1, Vers 1. Und dann würde ich gerne mit euch einsteigen und die ersten 3 Verse lesen. Weil die sind sozusagen das Vorwort, der Prolog oder die Einleitung, bevor es richtig losgeht. Und da steht, da schreibt Johannes, dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und auch alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Und somit wird erstmal klar, was das Ziel oder was das Ziel des Buches nicht war, uns Angst zu machen oder uns zu verwirren, sondern vielmehr Klarheit zu schaffen und uns die Zukunft zu enthüllen. So, ich glaube, wenn man ein Ziel für dieses Buch definieren möchte, könnte man sagen, die volle Identität Jesus zu offenbaren und zu warnen und zugleich Hoffnung zu geben. Und dann finde ich Vers 3 ja auch großartig in diesem Vorwort. Glücklich ist, wer dieses Buch liest, hört und es befolgt. Und die Offenbarung ist das einzige Buch der Bibel, die solch einen Segen verspricht. Und dabei ist es gar nicht entscheidend, dass wir hier die Bilder alle verstehen oder die richtigen zeitlichen Ablauf einordnen können, sondern vielmehr diese unendliche Liebe und Macht und Gerechtigkeit von Jesus Christus zu verstehen, zu erleben und zu sehen. Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Und ich kann mich auch erinnern, als ich die ersten Mal Bibel gelesen, so bewusst gelesen habe, habe ich mich immer an solchen Aussagen gestoßen, wie auch hier in Vers 1 und 3, die Ereignisse, die in Kürze bevorstehen, oder denn die Zeit steht kurz bevor. Also lieber Johannes. Ich meine, bei diesen Sätzen besteht ein gewisser Interpretationsspielraum, aber wir reden über 2000 Jahre. Das verstehe ich nicht, in Kürze eintreten. Können wir das vielleicht nochmal überarbeiten? Und irgendwann habe ich verstanden, es geht gar nicht um das tatsächliche Stattfinden der Sache, sondern um eine Dringlichkeit. Und das in zwei Richtungen. Zum einen könnte jede Minute Jesus wiederkommen. Und das, was in der Offenbarung anspricht oder was die Offenbarung anspricht, in Erfüllung gehen. Und zum anderen, das ist das Wahrscheinlichere, könnte jeder Tag und der letzte unseres Lebens sein. Und damit möchte ich uns keine Angst machen, sondern vielmehr ein Bewusstsein und eine Dringlichkeit schaffen. Denn keiner von uns ist unsterblich. Auch wenn wir es vielleicht manchmal meinen. Und vielleicht müssen wir Dinge mit Menschen klären, die wir vor uns hinschieben. Heute ist ein guter Tag, es anzugehen. Vielleicht müssen wir eine Entscheidung treffen und eine Richtung ändern. Heute ist ein guter Tag. Ganz nach dem Motto, was du heute kannst, klären, entscheiden, in die Wege leiten, in Ordnung bringen, besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Denn keiner von uns weiß, was morgen ist. In Markus 13, Vers 32 sagt Jesus, doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. So, wenn selbst Jesus nicht weiß, wann der Tag ist, dann wird es keiner von uns wissen, wann er wiederkommt. Und nochmal, ich möchte uns damit keine Angst machen, sondern so eine Dringlichkeit bewusst machen. Weil wir in der Endzeit leben. Seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit. Mit der Gründung der Kirche hat die Endzeit begonnen. Und die Offenbarung hat das Ziel, uns vorzubereiten und Hoffnung zu geben. Und dennoch versuchen uns manche Menschen Angst zu machen, indem sie Verse aus dem Kontext reißen, Daten rausgeben, wann Jesus wiederkommt. Oder die Offenbarung auch in Aussagen und Richtungen lenken und verpacken, die dem Evangelium widersprechen. Wenn wir allerdings die Offenbarung lesen, dann wird uns das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, immer wieder begegnen. Die gute Botschaft vom Kreuz. Wie zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 4 und 5. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war, der noch kommen wird, von den 7 Geistern vor seinen Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als Erster von den Toten auferstanden und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unserer Sünde befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er ist es, sein Tod am Kreuz hat uns von unserer Sünde befreit. Sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, das vollkommene Opfern, was wir auch bald an Ostern feiern werden. Er ist es, der den Weg zu Gott, dem Vater, möglich macht. Jesus. Weil wir werden sehen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, so entscheidend ist und in der Offenbarung so eine große Rolle spielt, beziehungsweise den Rettungsplan Gottes erst möglich macht. Und so steht diese Offenbarung in völliger Harmonie mit der ganzen Bibel, mit dem ganzen Rest, mit den Evangelien, mit den Propheten, mit dem Erlösungswerk selbst. Und interessant ist, die Offenbarung nimmt auch immer wieder Bezug auf die Bibel, auf das Neue und auch auf das Alte Testament. Manche der Bilder erschließen sich erst im Kontext der ganzen Bibel. Werner Kniesel ist ein Pastor, der hat sich mit diesem Buch besonders intensiv beschäftigt, hat schon ein Buch darüber geschrieben. Und er sagt gleich am Anfang, eins ist wichtig, weil das Alte Testament sehr vieles enthält, was die Offenbarung erwähnt, ist eine gute Bibelkenntnis Voraussetzung, um das Buch der Offenbarung zu verstehen. Und daraus ergeben sich für mich zwei Dinge. Zum Ersten, wenn du heute das erste Mal wieder in der Kirche bist oder das erste Mal von Jesus, seinen Herrn und Retter, hörst, dann ist die Offenbarung vielleicht nicht das erste Buch, was du in der Bibel lesen solltest. Aber zum Zweiten und das Wichtige, die Offenbarung ist kein losgelöstes Buch. Sie ist kein Anhängsel, sondern vielmehr die Erfüllung von Gottes Rettungsplan, das große Finale in der weltweiten Rettungsmission, bei dem wir Teil sein dürfen. Okay, soviel zur Einleitung. Die ersten 5 Verse haben wir geschafft. Bleiben noch 15 Verse und 21 Kapitel. Ihr habt Zeit, oder? Ja. Okay, kleiner Spaß. Aber ich würde gerne die nächsten Minuten nehmen, um unseren Blick auf Jesus zu richten. Durch die Offenbarung hindurch geht es immer wieder um ihn. Es werden mindestens 18 Namen und Eigenschaften von Jesus besprochen, beschrieben, die seinen Charakter beschreiben, die seine Rolle beschreiben. Und manche zum ersten Mal, manche wiederholen sich durch die Bibel hindurch. Auf einige würde ich gerne eingehen. Wir werden nicht alle 18 schaffen. Aber wir bleiben noch ein bisschen in Kapitel 1. Offenbarung 1, Vers 12 bis 17. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereichtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor meine Füße. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Und so beginnt die Vision, die Johannes gesehen hat und er in der Offenbarung beschreibt. Und wir erinnern uns, Johannes ist der Autor. Und er war auch einer der Jünger von Jesus. Und wir erinnern uns vielleicht weiter, und wenn nicht, sage ich es euch, Johannes war einer der 3 Engsten. Jünger von Jesus, neben Petrus und Jakobus, gehörte er zum engsten Kreis. Über Johannes wird sogar gesagt, er war der Lieblingsjünger von Jesus. Jesus liebte sie alle, aber Johannes am meisten. Er hatte irgendwie eine besondere Freundschaft zu ihm. Also würde ich behaupten, er kannte Jesus ziemlich gut. Und nun nach 60 Jahren ungefähr sehen sie sich endlich wieder. Aber irgendwie ist da keine überschwängliche Freude, kein High Five oder du hättest dich auch mal eher blicken lassen können. Nein, sondern Johannes fällt voller Ehrfurcht und Anbetung auf sein Gesicht, als wäre er tot. Was war passiert? Ich glaube, er sah Jesus nicht als Mensch erniedrigt und gedemütigt, sondern in seiner neuen Position, mit Macht zu Rechten des Vaters. Ich meine, Augen wie Feuerflammen, eine Stimme wie Tosen mächtiger Meereswellen. Johannes sah den König aller Könige in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit, den Herrscher der Welt, König, Majestät. Und das war, zumindest scheint es im ersten Augenblick, nicht mehr den Jesus, den er kannte. Bis Jesus seine rechte Hand auf ihn gelegt hat und gesagt hat, fürchte dich nicht, ich bin es. Und mich begeistern diese Verse und sie bringen so eine neue Ehrfurcht. Und ja, es bleibt, Jesus ist mein Freund. Jesus ist all das, von dem wir im Neuen Testament lesen. Aber er ist zugleich auch der Erhöhte, der Mächtige, der Herr, mein Herr und König, dem nichts unmöglich ist. Eine weitere Eigenschaft, die den Charakter Jesus beschreibt, finden wir in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Jesus ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er war und ist und wird immer sein. Alpha und Omega sind die ersten und letzten Buchstaben im griechischen Alphabet. Wir kennen das vielleicht auch unter dem Sprichwort, das ist das A und O. Er ist das A und O. Das Wesentliche, die Grundlage, das Wichtigste, die Hauptsache. Jesus war von Anfang, er ist gerade und er wird in alle Ewigkeit bleiben, bis zum Ende. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Was letztendlich seine Göttlichkeit, seine Ewigkeit, seine Vollkommenheit als Schöpfer und Vollender unterstreicht. Und ich glaube, durch alle Situationen unseres Lebens hindurch wird er sein. Durch die ganze Weltgeschichte war er, ist er und wird auch bleiben. Darum brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, weil er das Ende geschrieben hat. Er hat die letzten Seiten des Buchs geschrieben. Er weiß, was passieren wird. Und so können wir getrost sein, weil Jesus am Ende ist und bleibt und das Ende bereits kennt. Er hat den Blick in die Zukunft, den wir manchmal leider nicht haben oder eigentlich nie, den wir uns manchmal gerne wünschen würden, weil er Alpha und Omega ist. Und dann lesen wir weiter, Offenbarung Vers 5. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Zur damaligen Zeit war die Siegeltechnik eine übliche Praxis, die für uns heute irgendwie wenig Bedeutung hat. Sie geht zurück aufs Alte Testament und die Aufteilung des verheißenen Landes unter den Familien. Und für Johannes war klar, wenn dieses Buch nicht geöffnet und die Siegel nicht gebrochen werden können, dann bleibt der Mensch für immer unter der Herrschaft des Feindes. Und das war der Grund, warum er weinte. Johannes wusste, was auf dem Spiel stand. Und dann kommt der Älteste und beruhigt ihn und spricht, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids. Und diese zwei Begriffe sind Zentrum des alttestamentlichen, der alttestamentlichen Prophezeiung über den Messias, über Jesus, den Retter. Wenn du zur damaligen Zeit gesagt hast, der Löwe aus dem Stamm Juda, wusste jeder, um was es geht. Jeder wusste, wer und was gemeint war. Und so erwartete Johannes nach dieser Ankündigung, wie wir vielleicht auch, einen Löwen zu sehen. Aber stattdessen sah er ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Johannes benutzte sogar das spezifische Wort für ein kleines, ein zartes Lamm, das immer noch die früheren Zeichen des Opfers an sich trugen. Und da würde ich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Dieses Bild geht zurück auf viele andere Bibelstellen und Prophezeiungen. Wie zum Beispiel Johannes der Täufer sagte, als er Jesus sah, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Könnt ihr nachlesen, Johannes 1, Vers 29. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann landen wir irgendwann bei Mose und dem Passafest. Als der Engel des Todes an allen Häusern vorüberging und die Menschen verschonte, an deren Türen das Blut eines unschuldigen Lammes oben und an beiden Seiten gestrichen war. Und schon damals im Alten Testament hat das so eine Vorahnung von dem, was Jesus am Kreuz tun würde. Das Lamm Gottes. Und als Johannes sagte, ich sah das Lamm, das würdig war, die Schriftrollen zu öffnen, gab das allen Anwesenden so ein Gefühl von Hoffnung. Ja, unser Jesus ist würdig. Er ist das Lamm Gottes und das, was er am Kreuz getan hat, ist heute noch relevant. Und durch die Offenbarung hindurch an 27 weiteren Stellen wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet. Das ist so ein Bild, das sich durchzieht. Und es geht darum, dass dieses Opfer vor Gott, dem Vater, noch ganz frisch und aktuell ist. Das war nicht abgestanden oder abgenutzt, sondern 1000 Jahre später ist es immer noch genauso frisch wie an dem Tag, als Jesus am Kreuz starb. Und das, was Jesus da tat, ist so wichtig für Gott, dass es immer noch dargestellt wird, als sei er gerade dabei, sein Blut für uns zu vergießen. Weil sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, verändert alles. Das Lamm Gottes ist in der Lage, es ist qualifiziert dafür, das Buch zu öffnen und den Rettungsplan Gottes zu vollenden. Weil sein Blut ausreicht. Weil sein Blut uns befreit und rettet. Sein Blut verändert alles und das ist die gute Nachricht. Und eine letzte Bibelstelle und dann mache ich Schluss für heute, auch wenn es noch viel mehr Bilder über Jesus geben würde. Offenbarung 19. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißen, reinen Leinen gekleideten Herrscher des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Okay, ganz kurz. Das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gelesen, das scharfe Schwert. Das ist kein Zirkustrick. Jesus war kein Schwertschlucker oder so, sondern es geht hier vielmehr um die Macht seiner Worte. Wie ein zweischneidiges Schwert. Wir kennen das vielleicht aus Hebräer 4, Vers 12. Und letztendlich ist es so eine dramatische, bildliche Art klarzumachen, welche Macht, welche Klarheit und welche Wahrheit aus seinem Mund kommt. Und dass seine Worte diese Welt in Existenz gebracht haben. Okay, Vers 15. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zornes des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Und mich begeistert diese Bibelstelle jedes Mal von Neuem, weil es mir ein Bild von Jesus' Herrlichkeit, seiner Macht und Stärke malt. Und letztendlich diese vier Titel, die ihm hier zugesprochen werden, der Treue und Wahrhaftige. Ein Name, den niemand kennt außer ihm selbst, was letztendlich so viel bedeutet, dass niemand ihn jemals vollkommen kennen wird oder begreifen kann. Vers 13, das Wort Gottes und der krönende Abschluss, er ist der König der Könige und Herr der Herren. Und diese Verse schildern den geistlichen Marsch, die Souveränität und den Sieg Jesus, der seit 2000 Jahren feststeht, weil er am Ende als Sieger vom Platz gehen wird, weil er der König aller Könige ist. Der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und am Ende des Tages wird er, das Lamm Gottes, den Sieg davontragen. Als Jesus das erste Mal auf diese Welt kam, kam er als Lamm, um am Kreuz zu sterben und uns von all unserer Schuld zu befreien. Und kein Ereignis veränderte mehr die Menschheitsgeschichte als das, was Jesus am Kreuz für uns Menschen getan hat. Er, das Lamm, das für unsere Schuld geschlachtet wurde. Wenn Jesus das zweite Mal auf diese Erde kommt, dann kommt er als König aller Könige, als Herr aller Herren in seiner Macht und Stärke. Und er wird den Sieg ein weiteres und letztes Mal erringen, den größten Sieg, den es jemals gab. Und das ist unser Gott, das ist unser Jesus. Und wenn die Offenbarung auch noch so viel mehr Eigenschaften von Jesus offenbart, möchte ich gerne einen Punkt setzen und zum Schluss kommen. Und mit einer Geschichte aus meiner Kindheit abschließen. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber ich war mal ein eher schüchterner Junge. Und neue Dinge waren damals nicht so meins. Irgendwie mit fremden Menschen zu reden, ging gar nicht. Jegliche neue Situation, die unbekannt für mich war, war von vornherein erstmal böse und unberechenbar. Und es schlug mir, wie man so schön sagt, auf den Magen. Und ihr könnt euch denken, so als Kind hat man ja regelmäßig und immer mal wieder neue Situationen oder sind nicht selten, weil man vieles zum ersten Mal macht. Und ich habe solche Situationen immer gerne vermieden. Ich war lieber so in meinem Bekanntenkreis. Und, oder sollte ich aber sagen, da war ja noch mein Bruder. 2 Jahre jünger als ich, komplett anderer Typ. Er hatte, zumindest schien es mir so, vor nichts Angst. Beim Skifahren war er derjenige, der einfach die neue Piste erstmal Schuss runtergefahren ist, bis es nicht mehr weiterging, ohne viel darüber nachzudenken. Irgendwie stürzte er sich in jedes Abenteuer, in jede neue Situation. Und irgendwann habe ich gecheckt, wenn ich mit ihm unterwegs bin, kann ich alles schaffen. Ist das Leben entspannter für mich, weil er sich um die Dinge gekümmert hat. So, wenn es etwas mit fremden Menschen zu besprechen gab, dann habe ich ihn sehr brüderlich den Vortritt gelassen und mich leicht hinter ihm versteckt. Aber zu zweit war uns, beziehungsweise war mir, viel mehr möglich. Und genauso fühle ich mich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Da kann kommen, was will. Er ist in der Lage, dem zu begegnen. Er ist in der Lage, sich um alles zu kümmern. Bei ihm brauche ich keine Angst haben. Vor gar nichts. Nicht vor dem Gestern, nicht vor dem Heute und nicht vor der Zukunft, weil er das Opferlamm ist. Weil er sein Leben für mich und für dich am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Und nun als König aller Könige und Herrn aller Herren im Himmel sitzt. Und dann bekommen die Worte von Jesus aus Johannes 14, Vers 27 nochmal eine ganz neue Bedeutung. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch allen, bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, vor was sollten wir Angst haben? Er hat die Zukunft in seiner Hand. Er hat das Ende der Weltgeschichte bereits geschrieben. Und ja, viele Bilder in der Offenbarung sind mir schleierhaft. Aber ich weiß, dass ich den kenne, der am Ende den Sieg davon trägt. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt und Zuversicht. Und so würde ich es lieben, zum Ende zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du der König aller Könige bist. Danke Gott, dass du den Sieg davon trägst und das schon feststeht. Danke Jesus, dass du am Kreuz alles gegeben hast für mich. Herr, wenn ich mit dir unterwegs bin, fühle ich mich sicher, weil ich weiß, dass du größer bist, dass du stärker bist, dass du die Zukunft in deiner Hand hast, Gott, und das begeistert mich. Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da oder du hörst zum ersten Mal, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat es für dich getan, damit wir Vergebung unserer Sünde bekommen können. Und was es braucht, ist ein Ja von dir. Eine Entscheidung von dir zu sagen, Jesus, wenn das wahr ist, ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich möchte mit dir unterwegs sein, wie ich mit meinem Bruder. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, mir ein kurzes Handzeichen zu geben, zu sagen, ey, das ist meine Entscheidung, bete für mich, ich würde es lieben. So, wenn du heute Morgen hier bist und mir ein Handzeichen geben möchtest, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist mein Schritt heute Morgen? Vielleicht sagst du auch, ich war mit Jesus unterwegs, aber durch manche Entscheidungen, Kurven, die ich in meinem Leben genommen habe, bin ich so weit weg gerade von ihm. Dann ist dieser Aufruf auch für dich. Danke. Jesus, du siehst jede Hand, die nach oben gegangen ist. Auch die, die vielleicht eine Entscheidung in ihrem Herzen gesehen hast, Gott, du siehst sie und ich danke dir, dass Freude im Himmel ist über jeden, der umkehrt. Und ich danke dir, dass du diesen Menschen mit ihnen bist, dass du sie begleitest, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die sie führen, Herr, aber dass du auch ihnen diesen Frieden schenkst, von dem Johannes spricht, von dem du sprichst. Danke, Gott, dass du gut bist und dass du uns so sehr liebst und dass dein Werk am Kreuz für uns heute noch relevant ist und heute noch einen Unterschied macht. So, und bei all dem, was wir auch heute gehört haben, das sind gute Nachrichten. Das sind sehr gute Nachrichten, die wir teilen dürfen. Vielleicht hast du einen Menschen auf dem Herzen, dem du nächste Woche diese Botschaft weitergeben solltest. Würde ich gerne auch für Mut beten. Der Heilige Geist spricht gerade zu einigen, wo du genau weißt, der ist reif. Der muss das hören. Dem möchte ich diese gute Botschaft weitergeben. Und Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der auch in unserem Leben ist. Danke dir für Mut, das weiterzugeben, Mut davon zu schwärmen, Mut dem anderen das zu sagen, weil das so eine großartige Wahrheit ist, die unser Leben verändert, Gott. Und du der Beste, das Beste ist, was uns passieren kann und dafür danke ich dir. Danke, dass du gut bist, Gott. Amen.